Ja, ihr Lieben, ich habe auf dem Klavier dieses Heft unseres Bundes gesehen, dieses Notizkalender-Tagebuch, Dich schickt der Himmel 7 Wochen von Ostern bis Pfingsten, eine Einladung des Bundes, darüber nachzudenken, wo schickt mich der Himmel und wen schickt der Himmel mir? Ich weiß nicht, wer von euch dieses Heft sich mitgenommen hat und da jeden Tag drin liest. Die erste Woche jedenfalls ist überschrieben mit von Jesus lernen, genau hinzuschauen. Und du hast in der Begrüßung schon gesagt, die Überschrift, die ich gewählt habe, Kain und Abel und die Nächstenliebe, hat dich irritiert. Das ist gut. Irritation ist gut. Man fängt an, nochmal nachzudenken und genau hinzuschauen. Und ich lade euch ein, dass wir heute genau hinschauen. Also sollte jemand eine Bibel dabei haben, schlagt sie gerne auf. 1. Mose 4. Es lohnt sich. Wir gehen richtig hart am Text lang und wir lernen heute, denke ich, etwas. Ich bin in meinem Leben bisher, soweit ich weiß, erst einem Mörder persönlich begegnet. Konkreter müsste ich eigentlich sagen, einem Totschläger. Ein junger Mensch, ein junger Mann, dessen Geschichte mich total schockiert hat, als er sie mir erzählt hat, weil bis zu dem Zeitpunkt war Mord und Totschlag etwas, was ich in den Nachrichten gelesen, gesehen oder in Filmen und Büchern irgendwie erlebt habe. Aber es hatte nichts mit meinem Leben konkret zu tun. Auf einmal steht dann so ein Mensch vor dir und sagt, ich habe dazu beigetragen, dass ein anderer Mensch stirbt. Ich weiß noch, wie ich innerlich zusammengezuckt bin, als dieser junge Mann mir das so ganz offen und frei erzählt hat. Der hat jemanden getötet. Als Jugendlicher damals ohne Sinn und Verstand, eine Tat unter Alkoholeinfluss, eigentlich auch nicht so richtig gewollt, am nächsten Tag genauso geschockt wie ich, als er es mir erzählt hat, vermutlich sogar noch mehr. Er wurde geschnappt, er kam in den Jugendknast. Dort hat er Jesus kennengelernt und ist Christ geworden und ist danach sehr offen mit seiner Geschichte umgegangen. Und einige Zeit nach seiner Entlassung haben wir uns kennengelernt. Ein Mensch, der einem anderen Menschen das Leben genommen hat. Die Geschichte eines Mörders, des ersten Mörders, wenn man so will, die haben wir eben aus der Bibel gehört, Kain und Abel. Eine Geschichte, die die meisten von uns sicherlich schon kennen, ab und zu mal gehört haben. Innerlich nickt man das so ab, schaltet vielleicht ein bisschen auf Autopilot. Schon gehört, kennen wir, ja, der arme Abel und der böse Kain, was soll es da zu erzählen geben? Es ist aber tatsächlich eine Geschichte, die uns etwas über Liebe erzählt. Ganz konkret über Gottes Liebe, darüber, wie Gott mit Menschen umgeht. Und das sollen wir von ihm lernen, wie wir miteinander umgehen sollen, Nächsten und auch Feindesliebe, denn auch Feinde können unsere Nächsten sein. Wir lernen an diesem Text, wie Gott auch mit Menschen umgeht, die wir unfassbar schlimm finden. Und ganz ehrlich, man muss ja nur morgens die Medien anschalten und man trifft auf eine Menge Menschen, die man für das, was sie tun, äußerst schlimm findet und die einem das Herz schwer machen. Vielleicht habt ihr tatsächlich Kain und Abel noch nie unter diesem Aspekt gelesen. Ich vermute es sogar sehr stark. Deswegen lasst uns genauer hinschauen. Vorher eine kurze Vorbemerkung. Kain und Abel und ihre Eltern Adam und Eva gehören in eine Zeit vor aller Zeit. Wir nennen das Urgeschichte. Die ersten 11 Kapitel der Bibel erzählen uns Erlebnisse, die grundlegende Fragen des Menschseins behandeln. Es geht darum, wo kommen wir denn eigentlich her? Und wer ist Gott? Und wie sollen wir mit ihm umgehen? Und was denkt er über uns? Und wie sollen wir in dieser Welt leben? All das behandeln diese ersten 11 Kapitel. Und eine dieser Fragen ist eben, wie gehen wir mit unseren Nächsten um? Jetzt also zur Geschichte. Adam und Eva sind gerade aus dem Garten Eden in die Welt entlassen worden. Übrigens, das will ich gerne noch bemerken, sie haben von Gott Kleidung bekommen. Er hat sie nicht nackt und bloß in die Welt geschickt, sondern er hat ihnen vorher höchstpersönlich noch ein Kleidchen genäht, damit sie etwas anzuziehen haben. Und nun sind sie in der rauen Wirklichkeit der Welt angekommen und sie schlafen miteinander. Und der Text erzählt uns, dass Eva schwanger wird und einen Sohn bekommt. Im Hebräischen sagt sie, ich habe einen Mann geboren, keinen Sohn, einen Mann. In diesem kleinen Baby sieht sie also schon den Mann, der er einmal sein wird. Kein mieser Kerl von Anfang an, sondern ein geliebtes Kind, ersehnt, gewünscht, erhofft. Endlich ist er da, der Kain. Ihm folgt sein Bruder Abel. Abel, so sagt es uns die Schrift, heißt Hauch, Rauch, flüchtig, das ist sein Name. Und wir wissen, sein Leben ist genau das, ein Hauch, ein Rauch, sehr flüchtig, der gute Abel. Wir erfahren, dass Kain Ackerbauer wird, also einer, der den Boden bearbeitet, ein Bauer, der den Boden Ertrag abarbeitet, abringt. Und Abel wird Kleinviehzüchter. Vermutlich hat er Schafe und Ziegen gezüchtet und gehütet und dafür gesorgt, dass sie Fleisch haben. Und eines Tages beschließen die beiden, Gott ein Opfer darzubringen, ihm ein Geschenk zu machen, ihm Danke zu sagen. Und der Text verrät uns, dass Gott Abel ansah und auch die Gabe, die er ihm bringt. Und das bedeutet, dass Gott nicht nur das Geschenk sieht, sondern auch den, der es gibt. Er sieht also nicht nur, oh schön, ich habe ein Geschenk bekommen, sondern er sieht Abel, der es ihm geschenkt hat. Und dann heißt das weiter, dass er Kain und seine Gabe nicht ansah. Warum? Das steht da gar nicht. Eine Lücke in der Erzählung. Es steht nicht da, warum Gott Kain und seine Gabe nicht angesehen hat. Es wird auch nicht beschrieben, woran die beiden das bemerkt haben, dass Abel also wusste, ich bin vom Herrn angesehen und Kain wusste, ich bin es nicht. Der Text lässt das offen. Aber irgendwie müssen sie es bemerkt haben, sonst würde es da nicht stehen. Irgendwie ist es ihnen deutlich geworden. Und vielleicht hilft uns folgender Gedankengang und ich hoffe, ihr könnt ihn mitgehen. Er könnte uns ein bisschen auf die Spur bringen. Es gibt so Menschen, vielleicht kennt ihr solche oder seid es selbst, denen gelingt irgendwie fast alles im Leben. Kennt ihr so eine Menschen, da sagt man, was der anfasst, das wird zu Gold. Was die macht, das gelingt immer. Das ist einfach so, die haben ein gutes Leben. Da passiert eigentlich nie was Schlechtes. Das sind so Glückskinder, die gehen durchs Leben fast so hüpfend wie über eine Blumenwiese. Immer scheint die Sonne, denen geht es einfach gut und alles, was sie so anpacken, das ist gut. Warum das so ist, weiß man gar nicht so genau, aber es gibt so Menschen, denen gelingt einfach unfassbar viel. Und dann gibt es solche, die können sich abmühen, wie sie wollen. Die buckeln immer, die arbeiten, die schaffen, die versuchen es und schuften sich ab und sie erreichen trotzdem fast gar nichts und haben ein schweres Leben. Man sagt dann, sie sind vom Schicksal gebeutet, das Pech haftet ihnen an, irgendwie haben die das Unglück für sich gepachtet. Warum? Man weiß es nicht so genau. Es ist einfach irgendwie so. Ich erzähle euch etwas aus meinem Leben. Ich war immer eine sehr, ja, man müsste sagen, eine faule Schülerin. Ich habe viel lieber mit meinen Freundinnen Zeit verbracht, ich habe viel lieber gelesen, ich habe viel lieber irgendwie nette Sachen gemacht als in der Schule. Da habe ich aufgepasst, aber Hausaufgaben und Lernen, das war überhaupt nicht meins. Wirklich, keinen Spaß dran gehabt. Trotzdem bin ich ziemlich gut durch die Schule gekommen. Ich konnte mir das also auch leisten. Also die Noten waren trotzdem in Ordnung, mein Abi habe ich geschafft, ohne viel dafür zu tun. Warum? Ja, keine Ahnung. Ich habe einen jüngeren Bruder, der ist 3 Jahre jünger als ich. Als der in die Schule kam, musste er von Anfang an um jede Note kämpfen. Der hat gelernt wie verrückt. Der musste richtig buckeln und dann hat es trotzdem meistens nur für eine 3, eigentlich eher für eine 4 gereicht. Der hat auch Abitur gemacht, aber das war ein hart erkämpftes Abitur. Deutlich schlechter auch im Notendurchschnitt als meins. Warum? Ja, keine Ahnung. Keiner von uns hat sich das ausgesucht. Es gibt Unterschiede zwischen uns Menschen. Einigen gelingt das Leben irgendwie fast mühelos und andere strampeln sich ordentlich ab. Warum auch immer. Kain und Abel könnten für diese Wahrnehmung stehen, denn sie ist auf der ganzen Welt zu erleben. Dass es einfach Menschen gibt, die es besser trifft als andere. Und man weiß gar nicht so genau, warum. Die Gründe dafür sind gar nicht immer so bekannt. Aber es fühlt sich so an, als würde halt der eine von Gott gesehen werden und gesegnet und der andere wird irgendwie übersehen. Und da ist alles schwieriger. Manchmal ist das ja auch nur phasenweise so, dass man so Phasen im Leben hat, wo man merkt, boah, jetzt läuft es gerade einfach richtig gut. Die Arbeit macht Spaß, die Kinder benehmen sich ordentlich, alle sind gesund, ich habe gerade keine Sorgen, es ist einfach nur schön gerade. Und dann fühlen wir uns doch meistens gesegnet und sind dankbar, hoffe ich jedenfalls. Und dann ändert sich irgendwie der Wind, man weiß es nicht so genau, das Leben schlägt ein Stück weit zu und auf eine Schwierigkeit folgt noch so eine andere und man denkt so, boah, was ist denn jetzt los? Die Arbeit wird stressig, der Frust steigt, die Kinder bereiten einem Sorgen aus zig Gründen, plötzlich zieht noch so eine Krankheit ein und das Leben ist plötzlich sorgenvoll und schwer und man weiß nicht so genau warum, aber gesegnet fühlt man sich gerade nicht mehr. Abel und seine Gabe, sie werden angesehen und Kain und seine Gabe werden nicht angesehen und es wird kein Grund genannt. So ist das Leben, möchte man fast sagen. Ja? Aber es macht etwas mit uns. Diese Erfahrung macht etwas mit mir. Ich gehe doch ganz anders durchs Leben, wenn es mir gut geht, als wenn ich immer noch so einen Knüppel zwischen die Beine geschlagen bekomme. Das geht doch nicht spurlos an uns vorüber. Wenn dem einen immer die Sonne aus dem Hintern scheint und der andere ständig im Regen steht, das ist doch unfair. Das hält man ja kaum lange aus. Und so ist es auch bei Kain und Abel. Und es steht da, dass Kain wütend wird. Im Hebräischen steht da ein Begriff, der muss eigentlich übersetzt werden mit er entbrannte sehr. Also dem wird richtig heiß innerlich. Da glüht der Zorn, der fängt Feuer innen drin. Der wird so wütend. Der ist so, dass er echt enttäuscht ist, verbittert, verletzt, empört. Wie kann das denn jetzt sein? Ja? Er wird nicht genügend anerkannt. Er wird nicht gesehen, er wird übersehen, er wird ignoriert. Und wer kennt diese Gefühle, ehrlich gesagt? Denn nicht. Wenn du nicht gesehen wirst, wenn das, was du tust, irgendwie so für selbstverständlich genommen wird und du nie ein positives Feedback bekommst, das fühlt sich nicht gut an. Wenn du einfach so für selbstverständlich genommen wirst, wenn da keine Wahrnehmung ist, du als ganze Person irgendwie so nebenher läufst, wenn all dein Tun nichts bringt, nicht mal Anerkennung. Kain reagiert also mit unfassbar starken Gefühlen auf das, was ihm widerfährt. Und sein Gefühl, dass er in sich hat, dieses Kochen und Brodeln, das führt zu einer körperlichen Reaktion. Er senkt finster seinen Blick, steht dort im Hebräischen. Also er schaut auf den Boden. Er ist so wütend, dass seine Welt zusammenschrumpft und er guckt auf den Boden und er ist ganz bei sich und nur noch in dieser Wutspirale, in dieser Enttäuschung, in dieser Verletzung und Empörung, die ihm dort passiert ist. Und all das sorgt dafür, dass es in ihm finster wird. Da geht richtig das Licht aus sozusagen, ja. Er guckt nach unten, er senkt den Blick. Sein Horizont wird klein, ihr könnt das gerne mal ausprobieren. Schaut mal direkt vor euch auf den Boden, dann seht ihr eure Nachbarn gar nicht mehr, höchstens noch die Fußspitzen. Man ist so sehr dann mit sich selbst beschäftigt. Da wird alles um einen herum klein. Man nimmt den Nächsten auch nicht mehr wahr und man ist auch gar nicht mehr in der Lage, mit jemandem zu kommunizieren, wenn man so richtig stinksauer ist, oder? Hat man auch keine Lust mehr, Gespräche zu führen. Vielleicht kennst du das ja. Wenn du so richtig wütend bist und so richtig innerlich brodelst und kochst, dann schrumpft deine Wahrnehmung zusammen. Dann bist du nur noch damit beschäftigt, was dich so wütend macht. Und dann steigerst du dich da immer mehr rein. Und wenn dann einer ankommt und dich anspricht, dann bist du doch nicht offen dafür. Jedenfalls eher selten, weil du so fokussiert bist. Da brodelst richtig. Es wird dir vielleicht sogar heiß. Ja? Du siehst rot, sagen wir auch manchmal. Alles auf Abwehr, du schaust auf den Boden, du verfinsterst deinen Blick, der Zorn hat dich voll im Griff. Vielleicht kennst du es auch aus der anderen Perspektive. Hast du mal versucht, jemanden anzusprechen, der so richtig wütend ist? Boah, ist das schwer. Manchmal auch gefährlich, da wird hart geschossen. Also Menschen, die so richtig wütend sind, da rauszuholen, das ist gar nicht so leicht. Gerade wenn man einen dann auch nicht mehr so anschauen kann, ne? Weil man so bei sich ist. Ein wütender Mensch, der innerlich kocht, der hat meistens schon zugemacht. Die Geschichte von Kain und Abel, die erzählt uns hier, dass aus einer Stimmung und einem Gefühl eine Haltung wird. Also der Zorn engt dich so sehr ein, dass du deinen Blick senkst und nur noch mit dir beschäftigt bist. Und jetzt passiert aber etwas ganz Spannendes, denn jetzt schaltet sich Gott ein, das erste Mal. Der stellt sich dazwischen und der spricht Kain an und der fragt ihn, hey, warum bist du so entbrannt? Was macht dich denn so wütend? Warum senkst du denn deinen Blick? Was ist los? Gott hat Kain also überhaupt nicht verworfen. Es ist Gott überhaupt nicht so, dass er sagt, Kain ist mir egal. Sondern er hat Interesse an Kain. Er spricht ihn hier an und er ignoriert ihn nicht, sondern er fragt ihn, was ist los? Er lädt ihn ein, darüber nachzudenken und das auszusprechen, ja, seine Gefühle irgendwie einem Ausdruck zu verleihen, darüber nachzudenken, was ist eigentlich mit mir los, was ist mein Problem? Gott lädt Kain ein, sich selbst zu reflektieren und eine eigene Erkenntnis über sich selbst zu erlangen. Er erklärt Kain nicht, warum er Abels Gabe anschaut und seine nicht, das tut er nicht. Aber er verurteilt Kain auch nicht dafür, dass er wütend ist. Er sagt auch nicht, ey Alter, jetzt komm mal wieder runter. Ja? Du musst jetzt hier nicht ausrasten, alles entspannt. Sondern er fragt ihn, warum? Warum bist du wütend? Und im Hebräischen meint warum immer auch, wo wird das hinführen? Warum im Hebräischen ist immer auch, wozu? Wozu wird das führen? Wozu bist du wütend? Was wird die Konsequenz sein? Und dann stellt er etwas Wichtiges fest. Gott sagt, wenn du Gutes tust, dann kannst du frei gerade ausschauen. Wenn du Gutes nicht tust, dann lauert die Sünde vor deiner Tür. Gott spricht Kain damit etwas ganz Wichtiges zu. Er sagt, trotz Verbitterung und Enttäuschung, obwohl das Leben dir vielleicht übel mitspielt, obwohl du vielleicht nicht weißt, warum sich das so entwickelt hat, obwohl es sich so anfühlt, als würde ich dich ignorieren, nicht anschauen, obwohl es so scheint, als wäre ich fern, ist es nicht uninteressant, wie wir handeln. Trotz deiner Wut sollst du Gutes tun. Das Gefühl von Wut und Zorn, diese empfundene Ungerechtigkeit, die bleibt und die darf auch unbedingt sein. Aber wir können uns offenbar entscheiden, eine andere Haltung einzunehmen. Nur weil wir wütend oder zornig sind oder neidisch, enttäuscht, müssen wir nicht auf uns selbst fokussiert sein und uns dem ergeben, sondern wir können offenbar weiterhin den Blick erhoben lassen und den anderen sehen und Gutes tun. Also statt mich abzuschotten und dicht zu machen, lädt Gott Kain hier ein, den Blick zu heben, die Mitmenschen zu sehen, sie wahrzunehmen, ihnen dennoch Gutes zu tun, freundlich zu sein, hilfsbereit, friedfertig, geduldig und all das, was Gott uns noch wünscht. Also trotz eigener Empörung ist die Nächstenliebe gar nicht so uninteressant. Gutes tun bedeutet ja, Nächstenliebe zu tun, aktiv zu werden. Nächstenliebe durchbricht eine zerstörerische Macht. Sie hat die Kraft, Sünde zu verhindern und zu durchbrechen, einen zerstörerischen Strudel aufzuhalten. Es bedeutet aber auch, wenn wir aufhören, Gutes zu tun, dann wird es nicht mehr lange dauern und wir werden Böses tun. Die Urgeschichte erzählt uns das. Ihr alle kennt die weiteren Kapitel und das gipfelt ja in der Sintflut, wo Gott vorher feststellt, hier wird nur noch Böses getan. Niemand tut mehr Gutes. Und am Ende söhnt sich Gott damit aus und sagt, okay, ich weiß das. Euch fällt es schwer, Gutes zu tun. Ich segne euch dennoch. Das ist die Krone, die Spitzenaussage der Urgeschichte. Aber hier an dieser Stelle sagt Gott schon, wenn du aufhörst, Gutes zu tun, wirst du irgendwann Böses tun. Hörst du auf, Gutes zu tun, dann lauert die Sünde vor deiner Tür. Wie ein Raubtier in der Nacht wird sie beschrieben, die da liegt und wartet. Und sie fällt immer genau dann über dich her, wenn du schwach bist. Und dann reißt sie dich um. Wenn wir aufhören, Gutes zu tun, dann dauert es nicht mehr lange und wir tun Böses. Dem Gefühl folgt eine Haltung und der Haltung folgt eine Tat. Nicht immer ein Mord, Gott sei Dank. Aber wer von uns könnte nicht sagen, wie oft habe ich schon im Zorn Dinge gesagt und getan, die garantiert nicht mit Gutes tun unterschrieben werden könnten? Wie oft haben wir schon schlimme Dinge anderen Menschen an den Kopf geworfen und damit Böses getan? Die Geschichte von Kain und Abel, sie lehrt uns, dass das Böse dort beginnt, wo das Gute nicht mehr getan wird. Und sie zeigt uns durch Gott, dass er trotzdem da ist. Er ist bei Kain und er ermutigt ihn, er feuert ihn förmlich an. Du kannst die Sünde beherrschen, Junge. Dreh um, du musst nicht weitergehen. Du kannst deine Wut in den Griff kriegen, glaub an dich. Deine Wut, sie muss dich nicht auffressen. Du kannst dich dagegen entscheiden und du kannst anders handeln. Hebe den Blick und sprich mit mir. Das ist Gottes Einladung. Und diese Momente kenne ich auch von mir selber, denn na klar, auch ich kann wütend werden, unfassbar sogar. Ich kenne diesen Zorn in mir und ich weiß, es gibt so einen Punkt, bis zu dem hin kann ich noch durchatmen und kann noch den Mund halten und kann noch irgendwie die Situation retten, damit es nicht eskaliert. Aber es gibt so einen Punkt, wenn der überschritten ist. Im Englischen heißt das the point of no return. Also wenn dieser Punkt erreicht ist, an dem man irgendwie merkt, so jetzt bricht das Feuer durch. Wie oft haben wir dann schon feurige Worte gesagt? Ich garantiert, auf jeden Fall. Da ist alles zu spät und dieses innere Feuer, es strömt aus meinem Mund. Und dann sage ich Worte, die den anderen verletzen. Da wüte ich rum, da vernichte ich Menschen verbal. Und das ist nicht besser, als jemanden zu ermorden. Ganz ehrlich, das ist nicht besser. So eine Wunden, die du mit Worten schlägst, die sind nicht weniger schlimm, als wenn du jemanden tatsächlich niederknüppelst. Ich selber kenne also den Kain in mir. Ich kenne diese Momente der Wut. Und Gott sagt hier eine wichtige Wahrheit. Er sagt, es ist möglich umzukehren, du musst deiner Wut nicht nachgehen. Es ist möglich, dass du die Sünde beherrschen kannst. Du musst ihr nicht erliegen. Es ist möglich, dass du Gutes tust, anders handelst, obwohl du wütend bist. Gott ermutigt Kain und er ermutigt dich und auch mich. Lass dich nicht von deinen unguten Gefühlen und Gedanken beherrschen. Tu weiterhin Gutes, hebe deinen Blick, verliere deine Mitmenschen nicht aus den Augen. Gott lädt uns ein, dass wir unsere Nächsten sehen, dass wir ihnen trotzdem Gutes tun. Um ihretwillen, aber auch um unseretwillen. Jetzt wissen wir aus der Geschichte, dass Kain nicht darauf eingeht. Er antwortet nicht, er bleibt finster, der Blick bleibt gesenkt, er lässt sich nicht helfen. Und so kommt eben dieser Point of No Return, der Punkt, an dem es kein Umkehren mehr gibt, kein Zurück. Und wir lesen, dass er mit seinem Bruder Abel spricht und die nächste Szene ist, Abel liegt erschlagen auf dem Feld. Das sagt uns, und das ist vielleicht sehr schmerzlich, aber jeder von uns kann ein Mörder sein. Ich weiß nicht, ob dir eine Situation einfällt, wo du sagst, auf jeden Fall, da würde ich nicht mehr zögern. Wir haben seit 7 Wochen Krieg in Europa massiv und ich glaube, da sind eine Menge Menschen gerade, die in die Situation geraten, Mörder zu werden, obwohl sie es nie für möglich gehalten hätten. Du weißt nicht, was in deinem Leben passiert. Diese Geschichte lehrt uns, jeder von uns hat das Potenzial, ein Mörder zu sein. Und Gott ist das nicht egal. Wieder ist er der Erste, der da ist. Abel liegt da, tot, am Boden. Und Gott ist der Erste, der da ist. Und wieder kämpft er. Und er kämpft für Kain, nach wie vor. Er sagt, wo ist dein Bruder? Nicht, dass er es nicht wüsste, aber er will ihm die Chance geben, ihm alles zu erzählen. Sprich es dir von der Seele, lass es raus, ja, sei geständig. Das erleichtert deine Seele, wenn du zugeben kannst, aussprechen kannst, was du Furchtbares getan hast. Erzähl es mir, erzähl mir, was passiert ist. Kain flüchtet sich in eine Lüge, weiß ich doch nicht. nicht gesehen, nicht mein Problem. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Was geht mich denn mein Bruder an oder meine Schwester? Ganz ehrlich, lieber Gott, mein Mitmensch, wer soll schon mein Nächster sein? Jesus wird mit dieser Frage ja auch mal konfrontiert. Wer ist denn mein Nächster? Wer ist das denn? Um wen soll ich mich denn schon kümmern? Warum sollte das meine Verantwortung sein? Und hier ist der Punkt erreicht, wo Gott tatsächlich emotional wird. Wo er ich stelle es mir vor, schon ein bisschen auch anschreit. Ja, was hast du denn getan? Bist du wahnsinnig geworden? Das Blut deines Bruders schreit zu mir. Das sagt Gott. Abel, der hat in dieser ganzen Geschichte nicht einmal ein Wort gesagt. Lest es gerne nach. Abel sagt kein Wort in dieser ganzen Geschichte, aber sein Blut schreit zu Gott. Abels Blut schreit zu Gott. Die Opfer von Gewalt sind nicht ungehört. Auch wenn die Täter hier vielleicht nie gefasst werden, sich nie irgendwie stellen müssen, rechtfertigen müssen, Gott hört ihre Schreie und er führt sie in die Situation, dass sie sich vor ihm rechtfertigen müssen. Kein Opfer ist ungehört. Gott hört sie. Und er solidarisiert sich mit den Opfern. Immer. Gott ist immer auf der Seite der Opfer. Immer wird er für sie streiten. Immer wird er an ihrer Seite sein. Und eines Tages müssen sich alle Täterinnen und Täter vor Gott rechtfertigen. Niemand kommt davon, ohne dass er dafür gerade stehen muss, was er oder sie getan hat. Und das erlebt jetzt auch Kain. Ein Fluch wird ausgesprochen. Ein Fluch, der aber ein Fluch der Tat ist. Gott verflucht nicht Kain als Person, aber das, was er getan hat, hat Folgen für sein Leben. Kain kann nicht bleiben. Er kann nicht dort bleiben, wo er bisher gelebt hat. Der Brudermörder, er wird verstoßen vom Land. Und wir erinnern uns, er ist der Ackerbauer. Aber der Acker verweigert ihm jetzt den Dienst. Er kann nicht dort bleiben, wo er bisher gearbeitet hat, sondern er muss unstet und rastlos sein, so heißt es. Die Tat, sie wird ihn sein Leben lang verfolgen, er kriegt sie nicht los. Das ist ein hartes Wort. Als Mörder kannst du nicht in deiner ursprünglichen Gemeinschaft bleiben. Die Beziehungen sind dann zerstört, das geht nicht mehr. Du kannst nicht einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Es ist besser für alle, wenn du fortgehst und woanders neu anfängst. Das war auch für diesen jungen Mann schmerzlich, aber wahr. Dieser Fluch Gottes, er trifft Kain wegen seiner Tat, nicht seine Person. Kain selbst wird nicht verflucht. Und jetzt, nachdem all das passiert ist, spricht Kain das allererste Mal ehrlich. Das erste Mal spricht er und hat nicht den Mund voller Lügen. Und er sagt, boah, das überlebe ich nicht. Also das schaffe ich nicht, heimatlos und flüchtig, da bin ich ja gefährdet. Da habe ich ja keine Sicherheit mehr. Und da hat er recht. Wer im alten Israel allein unterwegs ist, ohne Sippe, irgendeine Gruppe von Leuten mit sich führt, so ganz allein durch die Gegend stromert, der ist auffällig. Und für alle ist irgendwie klar, oh, 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 da kommt einer, der ist verflucht. Und das bedeutet auch, der ist vogelfrei. Und das bedeutet auch, den können wir kaputt hauen. Ja, Kain ist in Gefahr. Die Erkenntnis kommt spät. Diese Schuld, das ist zu groß für mich, das kann ich nicht tragen, das wiegt zu schwer. Er ist heimatlos und ihm ist auch klar, er möchte sich gerne vor Gott verstecken. Denn nicht nur die Beziehung zu seinen Eltern ist gestört, sondern auch die Beziehung zu seinem Gott. Und auch das kennen wir sicherlich. Dieser Moment, wenn du deiner Wut freien Lauf gelassen hast, und wenn du dann vor dem Scherbenhaufen stehst und schaust, was du angerichtet hast, dann siehst du, wie schuldbeladen du eigentlich bist. Und dann noch in den Gottesdienst zu gehen und hier Lobpreislieder zu singen, das schafft man nicht. Das steht zwischen dir und Gott, da bist du schuldbeladen. Da möchte man sich am liebsten verstecken, auch verstecken vor Gott. Ihn anbeten, das ist dann keine einfache Geschichte mehr. Was würdest du denn jemandem sagen, der so vor dir steht, mit so einer Geschichte? Einer, der also seinen Gefühlen so richtig freien Lauf gegeben hat, der sich abgeschottet hat, dann so richtig hammerhart zurückschlägt. Einer, der patzig ist, der lügt, der keine Einsicht zeigt, der bis zum Schluss irgendwie wirklich keine gute Figur macht. Und dann, wenn alles schon zu spät ist und er mit seinen Konsequenzen konfrontiert wird, dann steht er da und jammert rum und sagt, boah, das ist mir zu schwer, das will ich jetzt auch irgendwie nicht. Wie gehen wir mit solchen Menschen um? Naja, selber schuld, ne? Hättest du ja auch mal früher eine Erkenntnis haben können, jetzt musst du es halt ausbuttern. Pech gehabt, Freundchen. Geschieht dir recht. Strafe muss sein. Das ist vielleicht unsere Haltung. Kain steht hier vor Gott voller Angst. Und Gott antwortet auf eine unerwartete und fast eigentlich unglaubliche Weise, denn er sagt, nein, so soll es nicht sein. Ich passe auf dich auf. Moment, Gott passt auf den Mörder auf? Richtig gehört, richtig gelesen, steht das da wirklich? Ja, Gott stellt sich auch nach dieser katastrophalen Tat neben Kain. Er lässt ihn immer noch nicht fallen, weil Kain immer noch ein Mensch mit Würde ist. Immer noch Ebenbild Gottes. Und die verliert er nicht. Auch durch diese katastrophale Tat verliert Kain nicht seine Würde, sondern er wird weiterhin von Gott geliebt. Und das ist vielleicht der Moment, den wir gerne für uns selbst in Anspruch nehmen und sagen, wie gut, ich bin ein Sünder, aber Gott liebt mich trotzdem. Aber der wird richtig haarig, wenn wir Menschen begegnen, die wir richtig schlimm finden und uns dann sagen müssen, das ist ein Mensch, den Gott liebt. Dann wird's hart. Mörder werden von Gott geliebt. Das ist ein Satz, den sagt man heutzutage nicht mehr so ohne und schon gar nicht leichtfertig. Sünder verlieren ihre Würde nicht. Also anstatt Kain zu verurteilen, ihn mit Häme und Spott zu überziehen, stellt Gott Kain unter seinen Schutz. Er stellt sich nicht nur an seine Seite, sondern er stellt ihn unter seinen Schutz. Und das, ihr Lieben, das ist diese bedingungslose Liebe Gottes, von der wir immer wieder hören. Die gilt sogar einem Mörder. Die gilt jedem Menschen von Anfang an, egal was du als Mensch tust und wie du dich entscheidest. Ja, es gibt bessere Möglichkeiten, aber Gott liebt dich trotzdem. Seine Liebe gilt dir und mir immer. Immer dann, wenn wir der Wut die Stirn bieten und wenn wir uns für die gute Tat entscheiden und tatsächlich die Sünde beherrschen und in Schach halten. Und immer dann, wenn das Feuer in uns uns so sehr verbrennt, dass wir dicht machen und böse Taten folgen. Gott gewährt keinen Schutz. Und er ermöglicht ihm, diesem Mörder, dass er zwar in der Fremde, aber immerhin dennoch weiterlebt und ein sinnvolles Leben führen kann. Denn wenn ihr zu Hause vielleicht weiterlest, dann erfahrt ihr, dass Kain ein Städtebauer wird. Er wird Städte bauen. Heimat für viele Menschen auf wenig Raum bieten sozusagen. Und das heißt, dass er Zukunft hat. Immer noch ein erfülltes Leben. Der junge Mann, von dem ich euch am Anfang erzählt habe, dieser Totschläger, der hat Theologie studiert und da habe ich ihn kennengelernt. Und er ist Pastor geworden. Er ist also vom Gewalttäter zum Pastor geworden, weil Gott ihm eine neue Perspektive geschenkt hat für sein weiteres Leben, eine Zukunft aus lauter Liebe, weil Gott eben so ist. Wie verzweifelt und schuldig du auch sein magst, Gott gewährt dir seinen Schutz. Und mit seiner Hilfe kannst du trotz deiner Schuld ein sinnvolles Leben führen. Und mit seiner Hilfe kannst du die Sünde besiegen. Was lehrt uns also die Geschichte von Kain und Abel? Sie lehrt uns zuerst, dass es für ein gutes oder ein schlechtes Leben keine allgemeingültige Ursache gibt und keine zufriedenstellende Erklärung, aber dass Gott dennoch da ist. Sie lehrt uns, dass unsere Gefühle zu Haltungen führen und diese zu Taten. Sie lehrt uns, dass Gott uns immer ermutigen wird, unserem Zorn, unserem Neid, all dem, was schlecht in uns ist und aufkommt, zu widerstehen und weiterhin Gutes zu tun, damit wir der Sünde Herr werden. Sie lehrt uns, dass kein Opfer ungehört bleibt vor Gott und dass alle Täter sich früher oder später vor ihm rechtfertigen müssen. Und das ist auch nur richtig so. Und sie lehrt uns, und das ist vielleicht eine der wichtigsten Punkte, dass auch Sünder und seien sie auch Mörder tatsächlich geliebt sind und unter Gottes Schutz stehen und Zukunft haben. Unsere Nächstenliebe, all das, was wir an Gutem tun, es bewahrt uns jedes Mal vor bösen Taten. Unsere Nächstenliebe, sie richtet unseren Blick automatisch weg von uns hin auf den Nächsten und sie holt uns aus unserer Verbitterung heraus. Und Gott selbst ist es, der uns immer wieder dazu ermutigt und auch dazu befähigt. Wir müssen das nicht alleine schaffen. Gott spricht dich jeden Tag neu an und sagt, was ist los? Warum fühlst du dich, wie du dich fühlst? Lass es uns anders machen. Hebe deinen Blick. Die Opfer böser Taten, sie bleiben nicht ungehört. Und das Unrecht, das dir angetan wurde, auch das schreit zu Gott und er hört es. Und darüber hinaus macht Gott uns vor, wie wir mit Menschen umgehen sollen. Menschen, die schuldig geworden sind. Am Ende sind wir das alle, oder? Wir alle sind geliebt und wir alle behalten unsere Würde, egal was wir getan haben. Und wenn wir uns unserer Schuld stellen, dann ist es möglich, mit Gott Zukunft zu haben, ein sinnvolles Leben. Und dazu können wir als Gemeinschaften einen Beitrag leisten, indem wir einander integrieren, mit offenen Armen willkommen heißen, Menschen wertschätzen, egal was für eine Geschichte sie mitbringen. Wie das aussehen kann und wenn es gelingt, das zeigt diese Geschichte von diesem jungen Mann, der halt Pastor werden konnte, tatsächlich auch eine Gemeinde gefunden hat, die seine Geschichte wusste. Ich weiß nicht, wo du heute stehst. Ich weiß nicht, ob du sehr verbittert gerade bist, vielleicht auch wütend. Im Idealfall bist du heute glücklich, zufrieden, vielleicht aber auch verletzt und verwundet. Ich spreche dir zu, Gott sieht dich und er ist da und er reicht dir die Hand. Er liebt dich und er spricht dir zu. Und jetzt zitiere ich Paulus, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Denn wenn wir aufhören, Gutes zu tun, dann tun wir Böses. Und wo das hinführt, das sehen wir jeden Tag. Also lade ich dich ein, hebe deinen Blick, liebe deinen Nächsten und lass dich von Gott lieben. Du stehst unter seinem Schutz. Amen.